ARD.
So, was bedeutet denn nun der schwarz-rote Koalitionsvertrag? Attacke oder Handbremse? Die 144 Seiten, die Union und SPD am Mittwoch vorgestellt haben, sollen die Regierungsarbeit der kommenden Jahre regeln. Und wenn man denen zuhört, die das Ganze ausgehandelt haben, dann klingt das natürlich nach, jetzt wird alles anders.
Wir wollen ein Land sein, das es einfach wieder besser macht.
Große Offensive der Staatsmodernisierung, um unseren Staat ja moderner, aber auch digitaler, effizienter, zugewandter zu gestalten.
Ich spreche immer von der Wir-haben-den-Schuss-gehört-Koalition.
Ja, für CDU-Chef Merz ist natürlich ganz wichtig, dass die Wirtschaft wieder in Schwung kommt, auch wegen des Handelskriegs, den Donald Trump angezettelt hat. Turboabschreibungen, Steuersenkungen und ein Industriestrompreis sollen das Wachstum ankurbeln. Reicht das? Und apropos Geld, wie generationengerecht sind die schwarz-roten Pläne eigentlich? Gibt es Gegenleistungen für junge Menschen, wenn sie schon für das milliardenschwere Schuldenpaket jahrzehntelang Zinsen zahlen müssen? Darüber spreche ich heute mit den beiden ARD-Hauptstadtkorrespondenten Martin Polanski und Sarah Beham. Hallo ihr beiden.
Hallo.
Hi Linda.
So, Hand aufs Herz. Der Koalitionsvertrag, 144 Seiten dick. Habt ihr auf Anhieb verstanden, was da drin steht?
Also von mir ein klares Nein, Linda. Ich habe ihn hier ein paar Seiten mal ausgedruckt und ich kann nur so viel sagen, ganz ehrlich. Gut, dass wir hier in dem Podcast sind und nicht im Fernsehen. Also die Nächte werden kürzer, die Augenringe größer, aber Martin, du schaust ja noch ganz frisch aus.
Vielen Dank. Aber ich habe auch 30 Seiten durchgearbeitet von diesen 144, nämlich Finanzen, Wirtschaft und Klima und Energie. Man muss einfach sagen, das ist von Fachpolitikern ausverhandelt worden, die zum Teil eben ganz unterschiedliche Sichtweisen auf die Themen haben. Und dann geht es dann bei Klima und Energie um Emissionshandel, CCS und CCU, Kraftwerkstrategie. Viele Leute können mit diesen Begriffen schon gar nichts anfangen und schon gar nicht mit den Details. Und das zeigt auch der Koalitionsvertrag. Man hat versucht, diese vielen schwierigen Fragen auch in irgendeiner Weise eine Richtung vorzugeben. Aber vieles ist auch einfach offen geblieben, finde ich. Und das ist jetzt Sache der Politik in den nächsten 3-4 Jahren, das entsprechend dann auch zu füllen, diesen Rahmen, den man sich gesetzt hat.
Also erhärtet sich der Verdacht, Sie haben es auch ein bisschen mit Absicht gemacht, damit man vielleicht auch einiges nicht so richtig versteht?
Nee, das würde ich so nicht sagen, ganz im Gegenteil. Also ich würde eher sagen, dass der Vertrag zeigt im Grunde genommen, dass man zum Teil Kompromissformeln brauchte, weil man in einigen Stellen so weit auseinander lag, dass man jetzt Beispiel Heizungsgesetz, da hat die CDU rein verhandelt, das Heizungsgesetz wird abgeschafft und gleichzeitig wird im nächsten Satz klar, es wird auch in Zukunft in irgendeiner Weise ein Heizungsgesetz geben, das dann möglicherweise nicht so detailverliebt ist wie das jetzige, das ja sehr unbeliebt ist auch, weil es zum Teil auch zu hohen Kosten führt für jeden Einzelnen. Aber da sieht man auch, dass man sagt, wir ändern die Richtung, aber wie sie dann am Ende genau ausformuliert wird, die Details ausformuliert werden, das ist dann Sache der Regierungsarbeit der nächsten Jahre.
Naja, und ich finde aber schon auch, dass der Gedanke dahinter ist, schreibst du konkrete Zahlen und Ziele auf, dann wirst du ganz klar dran gemessen. Also so gesehen bei der Ampelregierung, ich erinnere mich an den Koalitionsvertrag, ja, da stand sowas drin wie, wir bauen pro Jahr 400.000 neue Wohnungen. Ja. Oder wir führen eine Kindergrundsicherung ein, um die Kinderarmut zu bekämpfen. Tja, beides so nicht gekommen. Insofern, ne, aus der Sicht der Regierung eher unschwammig. Aus deren Sicht okay, aus unserer Sicht, auch aus Bürgersicht,
Aber ein paar klare Festlegungen gibt es ja schon. Ich gebe dir vollkommen recht, die Ampelkoalition, die 400.000 Wohnungen, das ist eine Zahl, die man gesetzt hat und man hat sie nicht erfüllt und zwar ziemlich krass hat man sie verfehlt. Und letztendlich weiß man jetzt aber auch, es gibt ein paar klare Festlegungen, Stromsteuer wird gesenkt, Mütterrente soll ausgeweitet werden und so weiter. Da steht auch, das wird so gemacht und von daher würde ich sagen, kann man dann auch die Koalition zukünftig daran messen, ob sie das erfüllt oder nicht.
Du hast es ja eben schon erwähnt. Du hast dir den Wirtschafts- und Finanzteil eher angeguckt. Wie findest du das Ergebnis, Martin?
Das Bemühen ist schon erkennbar, darauf zu reagieren, dass die Wirtschaft einfach seit Jahren jetzt stockt. Wir haben jetzt 2 Jahre Rezession gehabt und für dieses Jahr haben jetzt gerade die Wirtschaftsforschungsinstitute ein Wachstum von 0,1% vorausgesagt. Das ist ja praktisch gar nichts. Die Wirtschaft stagniert. Und man versucht jetzt eben durch einige Maßnahmen, steuerliche Erleichterungen zum Beispiel, Senkung der Stromkosten zum Beispiel, Bürokratieabbau, da wieder Schwung reinzubekommen. Aber ich habe auch den Eindruck, wie viele, ja auch die Wirtschaftsforscher, dass das zwar in die richtige Richtung geht, aber vielleicht ein bisschen wenig ist, um jetzt wirklich die versprochene Wirtschaftswende, davon war ja die Rede von Seiten der Union auch, die dann wirklich jetzt in Gang zu setzen.
Ja, bemühen ist auch wieder so ein bisschen zögerlich, ne? Also das ist so, eigentlich wollte doch gerade die Union ein anderes Zeichen setzen.
Ja, aber sie regiert eben auch zusammen mit der SPD und da hat man eben teilweise ganz unterschiedliche Sichtweisen, was die Finanzpolitik angeht, was die Steuerpolitik angeht. Also soll man zum Beispiel Steuern erhöhen für Leute, die viel Geld verdienen, oder die Union sagt dann lieber eher senken, um auch gerade Handwerker zum Beispiel, Solidaritätszuschlag abschaffen, wäre das Ziel der Union gewesen. Viele müssen da ja Handwerker auch in Soli zahlen, um da ein bisschen mehr Luft denen zu verschaffen, und da war die SPD dagegen. Das heißt, es ist auch ein Kompromisspapier schlichtweg. Auch in der Wirtschafts- und Finanzpolitik ist es ein Kompromisspapier, und in diesen Kernfragen Wirtschaft und Finanzen sind Union und SPD auch traditionell einfach nicht immer einer Meinung.
Ich bin auch sehr gespannt beim Thema Bürokratieabbau. Dieses Ziel hat sich ja bisher jede Koalition seit 1990 gesteckt.
Das ist Wahnsinn.
Mal kurz zusammenrechnen, wie viele Jahre das schon sind, aber dieses Mal könnte es vielleicht gelingen. Sarah, du hast dir im Vertrag die Themen angesehen, die junge Menschen angehen. Was ist dir da aufgefallen?
Also ich muss ehrlich sagen, Linda, was mich zuerst aufhorchen hat lassen, ne, als da dieser Koalitionsvertrag vorgestellt wurde, Friedrich Merz im Scheinwerferlicht vorm Mikro, noch bevor er auf die Wirtschaft eingegangen ist, Martin, muss ich dazu sagen, ist er auf die junge Generation eingegangen, hat sie angesprochen, und ich saß da, ich so, ah, okay, schau an, hatte parallel den Vertrag schon da und scrolle, ja, Messlatte, Erwartung war also oben. Und in der Tat, also wenn ich hier jetzt nochmal durchblätter, ganz am Anfang steht auch der Satz, Familien stehen im Mittelpunkt. Also Erwartung hoch, scrolle weiter, ne, und sehe noch am Bildschirm von dieser Pressekonferenz Lars Klingbeil auch im Scheinwerferlicht einmal hier über die Stirn drüber gewischt, weil anscheinend ziemlich heiß. Und ich muss gestehen, also mir sind auch ein paar Schweißtropfen runtergeronnen, weil ich eben nicht wirklich auf Anhieb sofort was Konkretes gefunden habe und ja berichten musste. Also meine Bereiche Familie, Jugend vor allem, vieles unkonkret und doch auch ernüchternd. Und ich bin das mal durchgegangen. Und in solchen Koalitionsverträgen, da gibt es ja immer Abstufungen, auch in Begriffen, im Wording. Und wenn da sowas steht wie wir werden, also dann kann man ja schon davon ausgehen, Martin, du nix, ne? Also dass das Prio hat, dass das kommt. So, wenn ich jetzt hier meinen Bereich durcharbeite, Beispiel BAföG, da steht, wir wollen das modernisieren. Es ist ja doch eine Abschwächung zu wir werden. Also schauen wir mal. Und noch schwächer wird's, wenn ich aufs Wahlalter schaue, das auf 16 Jahre zu senken, das soll geprüft werden. Ja, also mit Vorsicht zu genießen. Und was ich rausgelesen habe, der schwächste Begriff unter anderem beim Thema Elterngeld, da steht, unser Ziel ist eine Digitalisierung beim Elterngeld. Und ich weiß nicht, Martin, Ziel, Linda, Ziel, kommt das eher nicht,
oder? Ich meine, da kommen wir jetzt zu dem berühmten, oder seit ein paar Tagen berühmten Wort Finanzierungsvorbehalt, weil das wird eine ganz entscheidende Rolle spielen bei dem Werden, Wollen, Prüfen und Ziel setzen.
Ja,
man kann sich ja vieles vornehmen und bestimmte Sachen sollen ja wirklich kommen. Also Mütterrente, Stromsteuer, da steht werden. Stromsteuer senken jetzt. Und auch einige andere Punkte. Das kostet ja alles Geld. Und dann gibt es andere Sachen, die geprüft werden sollen, die auch Geld kosten. Und derzeit ist es eben so, obwohl man sich ja diesen riesigen Verschuldungsspielraum geschaffen hat, ganz zu Beginn der Sondierungsgespräche, die gigantischen Sondervermögen, und für die Bundeswehr wird ja auch wahnsinnig viel Geld bereitstehen. Trotzdem erkennt man schon jetzt, dass an vielen Ecken und Enden wahrscheinlich das Geld nicht reichen wird, weil das Geld über die Sondervermögen soll ja investiert werden, soll auch in die Rüstung auch gehen, muss man ganz klar sagen. Und da ist die Frage, die ganzen Sozialsysteme werden immer teurer werden, das kostet alles Geld und man hat zusätzliche Ausgaben geplant. Und dann ist die Frage, kann man all das, was man sich so wünscht, zukünftig finanzieren? Das ist der Finanzierungsvorbehalt und da werden noch ganz interessante Debatten, glaube ich, kommen.
Ja, aber deswegen, also jetzt nochmal auch aus Sicht einer jungen Generation gesprochen, da werden ja bestimmte Themen und Probleme, Baustellen in die Zukunft verlagert, verschoben, eben deswegen bleibt schwammig. Und für mich, also ich hatte den Eindruck, dass dieser Koalitionsvertrag, ne, dieses Papier hier, schon auch klar macht, ne, die künftige Generation, junge Leute, junge Familien, die sind eben nicht die Zielgruppe der künftigen Regierung. Viele Themen werden da verschoben und ich will schon sagen, das überrascht doch auch. Ich will daran erinnern, nach jeder Wahl ist der Aufschrei groß, die vermeintliche Überraschung, um Gottes Willen, die Jugend, die Welt extremer rechts, links in Zeiten, die polarisiert sind, da hätte man doch erwarten können, dass die Regierung da doch noch mal mehr auf die Bedürfnisse der Jungen eingeht. Du meldest dich, aber ich will noch was sagen, Martin, du auch als Wirtschaftsexperte. Ich habe noch was rausgefunden. Ja. Einmal den Vertrag hier durch die Suchmaschine gejagt und die Suchbegriffe eingegeben. Deine Begriffe, zum Beispiel Wirtschaft, kommt im Vertrag 173 Mal vor. Und jetzt rat mal, Generationengerechtigkeit, was meint ihr? Wie oft?
Hä? Ich würde sagen unter 10, also im einstelligen Bereich.
Ja, wäre ich jetzt auch leider irgendwie dabei. 9.
Ganze 2 Mal. Ja. Wow.
Haben wir beide recht gehabt. Ja. Also kann man auch positiv sehen. Man
muss ja, Glückwunsch sehen. An euch. Aber
Also ich will nur eine Sache, mich überrascht das nicht. Wir haben 2 Parteien, die eigentlich Rentnerparteien sind, oder 3 Parteien, Union und SPD, die vorwiegend in allererster Linie von Leuten gewählt werden, die so in meinem Alter sind oder noch älter und eben nicht in deinem Alter, liebe Sarah. Und von daher ist deren Priorität natürlich auch diese Klientel zu bedienen. Ich habe es gerade gelesen, über 45 oder die Hälfte des Landes sind über 45 Jahre alt.
Ja klar,
alt.
Demografischer Wandel, natürlich.
Genau, die Demografie sorgt dafür. Und wir haben eben 2 Parteien, die ganz stark eben sind bei den älteren Jahrgängen und eben nicht bei den jüngeren. Und von daher haben die ganz klar auch im Blick, wir müssen was für die Rentner tun und nicht so sehr unbedingt für die 16- oder 17-Jährigen.
Ja, aber ganz kurz, ne? Politik ist ja jetzt auch nicht wie Fernsehanstalten, wo bestimmte Fernsehsender sind nur noch für ältere Zuschauer da. Also die müssen ja alle im Blick haben. Die machen ja nicht jetzt nur Politik für Ältere. Also ist das doch auch fatal, oder?
Das ist fatal, aber schaut euch nochmal die Zusammensetzung auch des neuen Bundestags an. Der wird generell älter, männlicher, weniger Abgeordnete mit Migrationshintergrund. Da muss man schon auch die Frage der Repräsentation stellen. Und was für mich auch immer ganz eindrücklich ist, gerade eben junge Leute, auch junge Familien, die haben nicht die Lobby, die große Lobby, die Wirtschaftsverbände und Vertreter, die da hier Rabatz oder Rambo-Zambo, ja, um es vielleicht auch mit Worten von Friedrich Merz zu sagen haben. Deswegen, was machen denn junge Familien? Ja, die gehen da nicht ständig auf die Straße, denn die sind daheim, die passen auf die Kinder auf. Da geht es darum eben auch, Kinderbetreuung, denn das ist eine große Baustelle, wird aber auch im Koalitionsvertrag angesprochen. Also will hier auch sagen, es gibt gewisse Punkte, es gibt gute Ansätze, so, und die müssen dann aber auch mit Leben gefüllt werden. Man hat aber das Problem zum Beispiel der Kinderbetreuung erkannt. Also Kita-Ausbau, Schulen, Sanieren, Bauen, das alles kommt davor im Vertrag. Ja, bei den Zahlen wird es dann aber wieder unkonkret. Aber das sind jetzt erstmal Versprechen. Wir haben gelernt, keine fixen Zusagen.
Lasst uns mal ein bisschen sortieren. Lasst uns noch mal einmal jetzt erstmal auf die Wirtschaft schauen. Man kann ja vielleicht zu Friedrich Merz sagen, zu seiner Entschuldigung, dass er angetreten ist zu einer Zeit, wo Deutschland in der Rezession steckt und Trump macht gerade Zollchaos und spielt Handelskrieg. Trotzdem hat er jetzt diesen Vertrag aufgesetzt. Und Martin, gibt es da irgendwie schon eine Reaktion aus der Wirtschaft? Vielleicht auch positive. Wir haben ja jetzt die ganze Zeit draufgehauen auch ein bisschen, aber vielleicht können wir ja auch mal das Positive, vielleicht ist da ja auch was dabei.
Also die Kernaussage, glaube ich, auch der meisten Ökonomen und auch der Wirtschaftsverbände ist, das geht in die richtige Richtung, aber letztendlich müsste da eigentlich mehr kommen. Und ein Grundproblem ist ja in Deutschland, mal abgesehen davon, dass jetzt eben die erwarteten und erhofften Steuersenkungen jetzt nicht in dem Maße kommen, wie sich das die Wirtschaft vor allem mehr erhofft hat, auch was die Unternehmenssteuer angeht und so weiter. Da gibt es ein paar Ansätze, diese sogenannten Turbo-Abschreibungen, also dass Investitionen steuerlich besser geltend gemacht werden können. Das ist ein Vorteil für die Unternehmen. Letztendlich hatte sich die Wirtschaft da mehr steuerliche Impulse erhofft. Ein Grundproblem, das sagen ja die Ökonomen, auch die Wirtschaftsforschungsinstitute haben das nochmal hervorgehoben. Ein Grundproblem in Deutschland ist ja, dass inzwischen die Sozialkosten bei uns über Rentenversicherung, auch die Zuschüsse zu den Krankenversicherungen, dass die halt auch ja immer weiter ansteigen, weil wir eben diese Demografie haben, dass Leute immer älter werden und gerade die Renten fressen ja sozusagen einen großen Teil des Bundeshaushalts auf. Und da kann man sich sozusagen immer weniger Luft verschaffen für andere Dinge, um Gelder zu investieren. Und jetzt hat man gesagt, wir machen jetzt diesen großen Schluck aus der Pulle, wir machen diese 500 Milliarden, um eben Geld zu investieren und hofft darauf, dass da eben auch jetzt die Wirtschaft wieder stärker wächst. Das ist ja die große Hoffnung, um dann auch wieder mehr Spielräume zu haben, um auch Sozialkassen besser finanzieren zu können, dass die Leute mehr Geld in der Tasche haben. Und das würde dann im Zweifelsfall dann ja auch wieder den Familien zugutekommen, wenn sozusagen die Wirtschaft wieder so floriert, dass die Leute einfach ein bisschen mehr Geld in der Tasche haben. Und das würde insgesamt die Hoffnung dann auch den Staatsfinanzen zugutekommen, weil die dann ja auch wieder mehr Steuern zahlen am Ende des Tages, wenn die Wirtschaft richtig brummt, etwa über die Mehrwertsteuer auch.
Wir können ja mal reinhören, wie sich das bei Lars Klingbeil anhört.
Unsere Wirtschaft muss wachsen. So sichern wir Arbeitsplätze, so stärken wir unser Land, so stärken wir unsere Industrie, so holen wir Zukunftsbranchen in unser Land. Made in Germany braucht Investitionen, mittelfristig auch Entlastung, und das in dieser Reihenfolge.
Soweit der SPD-Chef und Fraktionsvorsitzende der SPD, Lars Klingbeil. Ja, der muss natürlich irgendwie positiv und mit Popeye-Arm dastehen und sagen, jetzt wird alles anders. Also das heißt, aus der Wirtschaft, die sind so mittelmäßig glücklich.
Ja, man hofft eben, dass da vielleicht noch ein bisschen mehr kommt. Man sieht im Grunde genommen die richtige Richtung, die da eingeschlagen wird. Aber ja, der große Durchbruch, den sieht eigentlich keiner. Das muss man ganz klar sagen. Und viele Fragen sind einfach ungelöst. Problem ist ja auch, es wird gesagt, dass die Einkommensteuer jetzt für die mittleren und kleineren Einkommen gesenkt werden sollen. Das passiert dann erst in 2 Jahren wahrscheinlich. Und für die großen Sozialreformen wird man erstmal Kommissionen einsetzen, um da möglicherweise auch das alles auf andere Füße zu stellen. Man konnte vielleicht nicht erwarten, dass in einer Koalitionsverhandlung, die irgendwie 4 Wochen dauert, alle Probleme des Landes gelöst werden. Jetzt ist die spannende Frage, was schafft diese Koalition dann tatsächlich in den nächsten 3, 4 Jahren? Ich glaube, der Wille ist da. Man weiß aber eben auch, dass SPD und Union halt auch von unterschiedlichen Richtungen kommen, bei ganz vielen Kernfragen, auch mit dem Blick auf die Sozialversicherungen zum Beispiel, mit Blick auf Steuern, mit Blick auf Haushaltspolitik. Und ob man da dann jetzt wirklich dann große Würfe schafft, wage ich jetzt nicht vorherzusagen.
Du hast sie gerade nochmal angesprochen, das Sondervermögen, der Schuldenberg, der immer größer wird. Und um die Abtragung werden sich nachwachsende Generationen kümmern müssen. Sarah, geht das Geld denn jetzt nur in den Brückenbau oder vielleicht auch in marode Schulen? Was hast du da entdeckt?
Ja, das ist wirklich die große Frage. Also schlauer werde ich allein aus dem Papier, aus dem Koalitionsvertrag jetzt nicht. Es steht zwar drinnen und das betonen ja die Parteichefs auch immer wieder bei jeder Pressekonferenz. Also vom 500 Milliarden Euro Schuldentopf soll Geld auch in Schulen fließen. Das ist wichtig, das ist der richtige Schritt. Ich meine, diverse Studien, ja, auch von der Förderbank KfW, die schreiben ja Jahr für Jahr auf, wie sehr sich die Sanierung an den Schulen aufstaut, zuletzt über 55 Milliarden Euro. Also ich war da auch als Reporterin selbst unterwegs in diesen Schulen für Reportagen. Da tropft zum Teil eben der Regen durchs Dach, Schimmel in der Ecke und Schülerinnen und Schüler in Daunenjacken, weil ja Fenster undicht. Also Problem im Koalitionsvertrag erkannt, benannt. Wir werden sehen, großes Fragezeichen, vor allem beim Sondervermögen, welche Projekte da jetzt wirklich priorisiert werden, wohin das Geld zuerst fließt, in Straßen und Schiene und dann erst in Schulen. Klug wäre es vielleicht gewesen, wirklich einen fixen Betrag vom Sondervermögen zu benennen, der verbindlich in die Schulen geht. Interessant ist aber der Koalitionsvertrag an anderer Stelle. Da ist nochmal die Rede davon, dass, so hab's ich verstanden, losgelöst vom Sondervermögen, vom Schuldentopf, nochmal ein zusätzliches Investitionsprogramm für die Sanierung und für die Modernisierung da aufgelegt wird. Tja, für mich noch ein Fragezeichen.
muss man ergänzen, dass ja die Länder sollen ja von den 500 Milliarden 100 Milliarden Euro bekommen. Ja. Und am Ende müssen die auch entscheiden, wie viel Geld sie davon nehmen und in die Schulen zum Beispiel stecken.
Schulsanierung ist Kommunen.
Ist Aufgabe, genau, Länder und Kommunen.
Bildung, Ländersache, ja.
Ganz klar. Und dann müssen die halt sagen, okay, wir haben jetzt erstmal wieder einen Geldregen bekommen vom Bund. Das ist ja wunderschön. Und da muss man dann auch Prioritäten setzen. Und ich glaube, da werden verschiedene Länder verschiedene Prioritäten setzen einfach. Mhm.
Absolut. Sarah, gibt es denn aber Stellen im Koalitionsvertrag, wo man sagen kann, hier fließt Geld in die Anliegen junger Menschen?
Ja doch, also so ein bisschen blitzt da dann doch auch wieder hier die Spendierfreude durch. Wir werden sehen, was davon kommt, aber sowas wie Deutschland-Ticket soll bleiben, kommt ja einigen zugute, vor allem auch in den Städten, wenn ich ans Land denke, dann soll da auch der Führerschein billiger werden. Und im Papier wird vor allem auch, wird die Gruppe Azubis und Studis in den Blick genommen. Da ist die Rede von WG-Garantie. Also was die aber genau ist, das werden wir sehen.
Also bezogen auf Wohnung, dass sich Studenten Wohnungen wieder leisten können, damit sie studieren gehen können überhaupt, ne?
Dass du überhaupt eine Bude bekommst, ja, in größeren Städten, die sind ja Mangelware. Und wie die Regierung da eine Garantie wirklich durchbringen will.
Jetzt ist die Frage, schreiben die wollen, prüfen das, oder Ziel.
Genau, das müssen wir noch prüfen, ob sie das prüfen. Also konkreter werden sie aber, wenn wir jetzt bei den Studis bleiben, eben beim Thema BAföG soll höher werden und auch die Wohnkostenpauschale, also der Zuschuss soll steigen von 380 auf 440. Und mal zur Einordnung, ein WG-Zimmer hier in Berlin kostet so um die 600-700 Euro, in München dann auch 700-800 Euro, das ist schon eine Hausnummer. Aber wenn sich das alles aufsummiert, wir werden sehen. Es ist ein Anfang und auch, was ich rausgelesen habe, ja, auch junge Familien, die sollen mehr auf dem Konto haben, eben Beispiel Elterngeld. Das soll ansteigen, auch die Einkommensgrenzen nochmal angepasst werden, sodass mehr Familien davon profitieren. Aber auch hier die Höhe, ja, unbekannt. Konkreter wiederum beim Thema Bauen, wenn junge Familien bauen wollen, Häuser sanieren wollen, dann soll es auch Förderprogramme geben. Alles in allem finde ich teure, teure Vorhaben. Und da ist für mich noch die große Frage, wie das gegenfinanziert werden soll und wer das letztlich wirklich dann alles trägt und schultert.
Also ich glaube, da kann man ja ganz klar auch ergänzen, es gibt zwar dann Vorteile für die jüngere Generation, gleichzeitig können sie auch zusätzliche Belastungen erwarten. Also wenn man jetzt ganz viele Schulden macht, heißt das zukünftig Zinszahlungen im Bundeshaushalt. Das klingt jetzt erstmal sehr technisch, aber letztendlich wird der Kuchen, den der Bund hat, um Geld zu verteilen, durch diese Zinszahlungen ja immer kleiner, je mehr Schulden man hat. Das ist ganz banal. Und das betrifft dann eben die zukünftigen Generationen, wenn man jetzt richtig fett Schulden macht. Und ein zweiter Punkt, glaube ich, der vielleicht auch noch viele junge Leute interessiert, Thema Wehrpflicht, das kann ja auch nochmal spannend werden. Also wie dann
aber
wirklich
noch,
die...
noch basiert ist oder noch ist festgeschrieben, dass es auf Freiwilligkeit
ist. Ist klar, aber das wird ja, die Diskussion laufen ja ein bisschen, absolut. Genau. Und ich glaube, da wird man auch hinschauen in den nächsten Jahren, wie sich auch die internationale Lage entwickelt, was da dann auch letztendlich für Verpflichtungen und letztendlich auch Belastungen auch für die heute 15, 20, 25-Jährigen auf die zukommen.
Und deswegen ist vielleicht der Vertrag eben auch so eher unkonkret, muss halt auch auf die Weltlage, die sich eben so rasant und täglich verändert, wieder drauf eingehen.
Und es gibt noch ein anderes Problem, was Paul anspricht. Wir haben uns mal wieder auf der Straße umgehört und Paul macht sich über das Thema hier Sorgen.
Moin, mein Name ist Paul Scherer. Ich lebe in Kirchberg, im Hunsrück. Und mich interessiert, wie meine Rente quasi gesichert ist, wenn wir jetzt Schulden machen und die Wirtschaft in Deutschland eher zum Stagnieren als zum Wachsen kommt.
Also das ist natürlich dann auch absolut gerechtfertigt. Von daher die Frage, wie generationsgerecht findest du das Papier, Sarah?
Jetzt fragst du eine 31-Jährige. Wir haben ja alle hier
unser Alter verglichen schon. Ich sage jetzt meins nicht.
Ich meins auch nicht.
Aber ich kann nur sagen, wirklich, ich war auch vor der Wahl im Wahlkampf hier unterwegs. Und was Paul angesprochen hat, das ist mir immer und immer wieder begegnet in Kreuzberg. Ich erinnere mich auch an einen jungen Mann. Der hat sein Handy rausgezogen. Ich habe ihn gefragt, was beschäftigt dich denn? Ne? Was ist dir wichtig? Der zieht sein Handy raus aus der Hosentasche und sagt, naja, schauen Sie mal, mir geht das Thema Rente auch nicht mehr aus dem Kopf. Und ich lese mich gerade ein in Aktienfonds und so weiter, bin aber Azubi. ja, viel Geld, um da wirklich jetzt privat vorzusorgen, bleibt mir nicht. Deswegen Rente, großes Thema. Und deswegen nochmal reingezoomt, reingeschaut in das Papier, in den Koalitionsvertrag. Das sind ja vor allem Rentenversprechen für die ältere Generation drin. Das Rentenniveau bleibt erstmal für die nächsten Jahre stabil. Die große Frage bleibt offen, was ist denn danach? Also eine wirklich langfristige Rentenreform, die wird nicht angepackt.
Dafür gibt es jetzt die Kommission, die da eingesetzt werden soll, die das Ganze prüfen soll. Aber da ist vollkommen recht. Union und SPD sind vor allem Parteien, die auf die Älteren schauen. Der SPD war es insbesondere wichtig, dieses Rentenniveau erst einmal stabil zu halten. Das heißt eben aber auch höhere Beiträge für die, die eben arbeiten gehen. Und das sind dann eben dann die Jüngeren im Grunde genommen. Und was ab 2031 ist, ja, das wird dann irgendwann mal, jetzt muss man sich dann verständigen und wirklich ein Konzept vorlegen, das dann hält.
Ja, und es gibt ja noch ein Thema, was gefühlt ja auch gar nicht mehr aufkam. Das ist das Thema Klima. Und da hat Sabina tatsächlich auch eine Frage zu.
Ich heiße Alina, bin 26 Jahre alt und mich beschäftigt das Thema Klimawandel. Und ich habe das Gefühl, dass es gerade in der Politik nicht wirklich berücksichtigt wird. Und gerade auch im Hinblick darauf, dass man dann irgendwann selbst Kinder hat. Was wird mit denen? Was könnte die Politik jetzt noch für das Klima tun?
Also steht da irgendwo eigentlich was drin im Koalitionsvertrag zum Thema Klima?
Ja, da steht schon einiges drin. Das sind alleine Klima und Energie, fast 10 Seiten. Ich würde davon ausgehen, dass diese Koalition das den Bereich Klima nicht als gleiche Priorität haben wird wie die bisherige Ampelregierung, vor allem Robert Habeck als Wirtschafts- und Klimaschutzminister. Aber man muss auch jetzt keine 180-Grad-Kehrtwende oder keinen Rückschritt um 180 Grad oder dass man da die Vollbremsung einlegt, erwarten. Man wird im Wesentlichen da weitermachen, Ausbau der Erneuerbaren, vor allem Umstieg in der Industrie, dass die eben klimafreundlicher produziert. Das wird man mit Sicherheit weitergehen, auch viel Geld da reinstecken. Die Energiewende kostet ja wahnsinnige Summen. Der Netzausbau steht an. Da muss noch ganz viel gemacht werden. Das ist im dreistelligen Milliardenbereich, was da an Kosten auf den Staat zukommt oder auf die Leute zukommt letztendlich. Und da ist die Frage jetzt, und das, glaube ich, ist der Unterschied, man wird mehr darauf achten, was ist bezahlbar, wie viele Belastungen sind kurzfristig überhaupt vertretbar, auch für einzelne Haushalte, Stichwort Heizungsgesetz. Und da möglicherweise an der einen oder anderen Stelle ein bisschen was abschwächen, aber man wird trotzdem den Pfad weitergehen. Ziel ist ja Klimaneutralität 2045. Dazu bekennt man sich. Ob man es erreicht, kann man nicht vorhersagen, aber man ist ja auf dem Weg, auf jeden Fall seit vielen Jahren den Treibhausgasausstoß deutlich zu reduzieren in Deutschland.
Wobei man nicht vergessen darf, also du hast gesagt, ne, bekannte Wege werden jetzt auch weiter gegangen, auch angestoßen durch die Ampelregierung. Aber allein, was die Ampelregierung ja geplant hat, das hätte nicht gereicht, um 2045 klimaneutral zu werden. Deswegen, ich sehe im Koalitionsvertrag doch auch Abschwächungen beim Thema Klima. Wenn wir nochmal, ne, wie anfangs, beim Wording, bei den Begriffen sind, dann steht da drin das Ziel der Klimaneutralität. Was es heißt, haben wir hier jetzt auch ausbuchstabiert. Und es gibt diverse Studien, auch vom Bundesumweltamt. Der eingeschlagene Weg reicht nicht. Und das sind auch widersprüchliche Dinge drin. Einerseits will man das Ziel erreichen, andererseits sowas wie die Pendlerpauschale bedeutet natürlich auch, der Verkehr auf der Straße wird weitergeführt. Und weil die Frage war, was kann denn die Politik tun? Ich habe noch mal reingeschaut ins Papier und es wäre ja denkbar, ne, das als Querschnittsthema über alle anderen Ministerien hindurch mitzudenken. Das Thema Klima konkret wird als Querschnittsthema übrigens eins, und zwar Seniorenpolitik und die Senioren überall mitdenken. Warum kann ich das nicht auch bei der Jugend und beim Klima machen, das auf allen Themen, auf allen Ebenen, Ministerien und in allen Häusern mitzudenken, das kostet kein Geld. Aber Überzeugung und politischen Willen, und den sehe ich Stand jetzt so noch nicht.
Also ich glaube, am Ende wird man jetzt in der Klimapolitik stärker darauf achten, auf die Akzeptanz. Die ist ja jetzt nicht immer zwingend gegeben. Heizungsgesetz hat das gezeigt. Auch in der Verkehrspolitik gibt es ja ganz unterschiedliche Sichtweisen, wie man da weitermachen soll und auch auf Bezahlbarkeit schlichtweg. Das heißt, ich glaube, man wird versuchen, in der Tat kann man sagen, das reicht nicht aus, diesen Weg weiterzugehen, aber an bestimmten Stellen wird man abschwächen, das sehe ich wie du. Und gerade in der Verkehrspolitik, also Autoverkehr oder auch im Gebäudebereich, im Heizungsgesetz, wird man, glaube ich, versuchen, da ein bisschen Härten rauszunehmen für Leute, wenn es gerade auch um die Finanzen geht.
Also wir können ja froh sein, dass nicht von Klimavorbehalt die Rede ist im Koalitionsvertrag. Er steht jetzt. Wir hoffen, dass wir euch so einen kleinen Überblick geben konnten, was da jetzt alles so ansatzweise drin steht. Falls ihr Fragen dazu habt, dann immer wieder gerne her damit. Schreibt uns entweder an berlincode@ard.de eine Mail oder eine Sprachnachricht an 030 22 88 22 88. Ich hoffe, dass wir euch einen Überblick geben konnten, was da jetzt drin steht im Koalitionsvertrag. Und deswegen schon mal ganz großen Dank an Sarah Beham und Martin Polanski. Schön, dass ihr heute da wart.
Hat Spaß gemacht.
Danke dir, Linda.
Und dann haben wir natürlich hier noch einen Podcast-Tipp. Wahre Verbrechen gibt es im rbb-Podcast Im Visier, Verbrecherjagd in Berlin und Brandenburg. Uwe Madel und Elvira Siebert schauen auf die Hintergründe spektakulärer Kriminalfälle aus der Hauptstadt und dem Umland. Was trieb die Täter an und wie gelang es, sie zu überführen? Die beiden Hosts sprechen mit Ermittlerteams, Anwälten und MedizinerInnen über Geschichten, die auch die Verbrecherjäger nicht mehr loslassen. Immer sonntags, alle 14 Tage gibt es eine neue Episode. So, und dann möchte ich euch gerne noch jemanden vorstellen. Das ist Sally. Sally wird immer mal wieder einspringen, wenn ich nicht kann. Und das wird nächste Woche der Fall sein. Vielleicht kennt ihr sie auch aus der Fritz Frühschicht. Das ist die Morgensendung von Radio Fritz. Sally, erste Frage natürlich. Hast du den Koalitionsvertrag auswendig gelernt?
Du, alle 144 Seiten habe ich auswendig gelernt und könnte sie auch pantomimisch vortragen.
Das genau, darauf habe ich abgezielt. Insofern glaube ich, wird das gut laufen. Nein, aber vielleicht magst du erzählen, bist du großartig aufgeregt? Klammer auf, musst du nicht sein.
Ich bin natürlich ein bisschen aufgeregt. Ich glaube aber, da geht es eher darum, dass ich dich da vertreten darf und du einfach mein ganzes Leben lang natürlich schon ein großer Name in meiner Welt bist. Ein bisschen auch ein Vorbild, muss ich sagen, als Kind von einer Einwanderungsfamilie so erfolgreich geworden zu sein. Das war lange für mich ein großer Traum, großes Vorbild auch. Das macht mich eher aufgeregt. Aber dann der Podcast, der wird ja aufgezeichnet und sonst machen wir hier immer alles live und da kann man direkt hören, was schief geht. Und dass man das nicht kann, das finde ich sehr gut.
Sehr schön. Also freut euch nächste Woche auf Sally bei Berlin Code und ich sag dir herzlich willkommen.
Ich danke dir. Vielen Dank. Ich freue mich drauf.
Also bleibt mir nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Nächste Woche ist Sally hier und wir hören uns dann die Woche da drauf. Bis dann.